Der Wind schaukelt den Oberrhein zu Wellen auf, durch die Hunderte von Höckerschwänen gleiten. Stolz, unberührt vom rauen Wetter, souverän in ihrer Eleganz, wie lebendige Gondeln. Es ist, als berühre dieser majestätische Vogel eine Saite in unserer Seele. Spaziergänger bleiben stehen und beobachten mit liebevollem Blick das Treiben. Ob in der freien Natur, in Mythen und Märchen, in Kunst, Musik und Literatur, der Schwan gehört zu den Lieblingstieren unserer Kultur.
Irgendetwas Überirdisches muss diesem Vogel anhaften. Streicht er doch weiß, formvollendet, elegant durch diverse Götterlandschaften und Epochen. Schwäne galten als Symbol der Reifung und Vollendung. Ihr weißes Gefieder stand für Weisheit, Jungfräulichkeit und Reinheit. Sie durften als solche sogar die Jungfrau Maria schmücken. Auch in vorchristlicher Zeit bewegten sie sich in göttlichen Dimensionen. Als Boten der Nornen flogen sie zu den Asengöttern und auch die germanischen Walküren reisten gerne in Schwanengestalt. Wirft man einen Blick auf die christlichen Engel, dann scheint der weiße Vogel ihnen die mächtigen Schwingen geliehen zu haben. Der Schwan ist ein Vogel der Gegensätze, sagt die Mythenforscherin Vera Zingsem.
Er kann eigentlich mit am höchsten rauf in den Himmel und er kann absolut tief runter unter Wasser. Und daher ist er eben auch derjenige, der Himmel und Unterwelt verbindet. Durch das Gründeln ist er sozusagen der Tiefgründige. Er kommt so weit runter, wie sonst nur Schlangen ins Erdreich kommen. Also der Schwan ist der klassische Unterweltsvogel. Er gehört auch zur Aphrodite, also zum Totenreich der Liebesgöttinnen. Da ist er genauso verankert wie eben zur höchsten Himmelsliebesseligkeit. Er hat unglaublichen Überblick.
Und er steht für Adel, Ritterlichkeit, Edelmut. Der lateinische Artbegriff Cygnos erinnert an den Sohn des Sonnengottes Helios, der bei einem Ausflug mit dem Sonnenwagen der Erde zu nahe kam, abstürzte und zum klagenden Schwan wurde. Verewigt wurde der Vogel auch als Sternbild, wo er Seefahrern und Astrologen gleichermaßen diente. In Hyperborea, dem mythischen Land der griechischen Sagenwelt, galt er gar als Zeuge der Geburt Gottes. In Indien zog er den Wagen der Gottheit Brahma und im europäischen Mittelalter wurde er zum Wappentier von beispielsweise Bad Doberan, Lauchringen, Prenzlau, Neumünster und später dem Land Schleswig-Holstein. Orte wie Schwandorf und Neuschwanstein tragen seinen Namen. Viel Aufhebens also um ein Tier, das nach seiner biologischen Abstammung gar nicht so sehr adelig daherkommt, wundert sich der Evolutionsbiologe Josef Reichholf.
Ja, der Schwan ist eine Ente. Eine große Ente, also ein Angehöriger der Entenvögel, wissenschaftlich Anatidae genannt. Und innerhalb dieser Familie vertritt er die Gruppe der Schwäne. Tatsache ist ja, dass diese Höckerschwäne in ihrer ursprünglichen Wildform nur in einer relativ kleinen Region vorkamen, die sich geografisch bezeichnen lässt mit dem, was früher in Deutschland Ostpreußen war, also Nordpolen, die baltischen Staaten angrenzend, Teile von Nordwestrussland und hinüber nach Finnland, zu den finnischen Seen. In diesem kleinen Bereich befindet sich das natürliche Vorkommen des Höckerschwans. Sein Verwandter, etwas kleinerer, der Singschwan und der noch kleinere Zwergschwan, haben viel größere Verbreitungsgebiete.
Auf der anderen Seite der Erde, Down Under, lebt das komplette Gegenbild zu unserem Schwan. Der samtschwarze, australische Trauerschwan, den man ab und zu auch hierzulande, meist im Winter, inmitten größerer Schwangruppen sehen kann, weil er einem Zoo entflogen ist. Doch in hiesigen Gewässern sind es meist die Höckerschwäne, die ihre langen Hälse in das Wasser tauchen, seltener auch Singschwäne. Letzterem fehlt der charakteristische Höcker oberhalb des roten Schnabels, ein nur kleiner Unterschied, weshalb beide in der Wildbahn auch schwer auseinanderzuhalten sind. Das Weiß des Vogels ist eigentlich nur eine Verkleidung. Unter dem Gefieder, das ihn vor zu viel UV-Strahlung schützt, ist die Schwanenhaut schwarz. Wahrlich, ein Wesen voller Gegensätze.
Und ein Wesen mit Geschichte und voller Geschichten. Das ursprüngliche Siedlungsgebiet in Nordosteuropa verließ der Schwan in strengen Wintern, flog nicht selten bis ans Schwarze Meer und inspirierte dort die menschliche Fantasie. Der Ruf seiner Schönheit machte ihn zur beliebten Zierde in den Schlossparks der europäischen Königshäuser und auch in nachfeudalen Zeiten darf er in keinem Stadtpark fehlen. Dabei hat seine Anwesenheit einen ganz profanen Grund. Der große Körper braucht ständig Nahrung und das in großen Mengen, erklärt der Biologe Josef Reichholf.
Das bedeutet aber auch, dass bei dieser Größe ein Tauchen praktisch unmöglich wird, weil der Auftrieb des Körpers, wenn er versucht, ins Wasser hinunter zu gelangen, zu groß wird. Er gibt sich aus der Menge Wasser, die der Körper verdrängt, und das heißt für den großen Schwan, er kann nicht tauchen. Also ist die Nutzung der Wasserpflanzen, die ja seine Hauptnahrung darstellen, nur möglich, soweit der Hals reichen kann. Und die langen Hälse der Schwäne sind in der Tat eine Anpassung an die erreichbaren Wasserpflanzenbestände.
Vielleicht ist der Schwan gar ein später Nachfahre jener Langhalsdinosaurier, die in Sümpfen lebten, vermutet der Evolutionsforscher.
Wir haben das in dieser Form bei den heute existierenden Vögeln als sehr fernen Nachfahren der Dinosaurier eigentlich nur noch in wenigen Fällen ausgebildet.
Dichtung, Mythos und Musik sind diese Verwandtschaft zum plumpen Urwesen egal. Bietet doch der Schwan in seinem ganzen Verhalten unzählige Ansatzpunkte für schwärmerische Analogien, emotionale Metaphern und reichlich Material für göttliche Mythen. Das beginnt schon bei der Balz und Paarung.
Schon im Winter, wenn die Landschaft noch in ihrem Eiskorsett gefangen ist, beginnt eine Wandlung im Verhalten der Schwäne. Die Balz hat begonnen. Ihr strahlend weißes Gefieder aufgeplustert, stehen sich die Paare gegenüber und wiegen sich in einem Tanz Wange an Wange mit gesträubten Halsfedern, mit leisen Locktönen sich verständigend, erzählt Carmen Weitzel, Naturschützerin vom Oberrhein.
Der Schwan ist gar nicht gern alleine. Der Schwan ist gerne in Gesellschaft. Und in den ersten Lebensjahren flirtet er darum und flirtet dort rum und turtelt da und wechselt die Partner, genau wie wir Menschen auch. Die ersten 2 Jahre ist der Schwan wirklich Junggeselle. Aber ab dem 3., 4. Jahr haben die feste Verpaarungen. Die fangen dann auch schon an zu brüten ab dem 4. Jahr. Nur meistens klappt das nicht und wird nichts, zu unerfahren, können das Revier nicht halten oder finden überhaupt kein passendes Brutrevier.
Schwäne werden erst nach einigen Jahren geschlechtsreif. Das kann, je nach der ihnen zur Verfügung stehenden Nahrung, bis zu 5 Jahre dauern. Ist es dann soweit, finden sich Paare zusammen und gehen, wie Verlobte, gemeinsam auf die Suche nach einem künftigen Revier. Und damit beginnt eine äußerst herausfordernde Phase im jungen Schwanenleben. Denn in den durch Menschenhand begradigten Flüssen, den kultivierten Badeseen und trockengelegten Sümpfen werden die idealen Brutplätze immer mehr Mangelware, sagt der Biologe Josef Reichholf.
Es ist in der Tat ein sehr dramatisches Geschehen, das dabei abläuft. Die revierbesitzenden Schwäne versuchen schon bei den ersten Anzeichen von Tauwetter ihre alten Reviere zu beziehen, die sie vorher aufgeben mussten, weil sie vereist waren, und verteidigen nun äußerst intensiv gegen Konkurrenten diese Reviere. Wenn gute Reviere knapp sind, kann es durchaus passieren, dass der Revierbesitzer einen Eindringling so traktiert, dass dieser daran zugrunde geht.
In Belgien versicherte man sich der Treue seiner Zukünftigen, indem man den ihr vorbestimmten Ehering nebst dem eigenen als magische Handlung in ein Schwanengelege platzierte und eine Zeit lang bebrüten ließ. Mythos Schwanenpaar. Die kommenden Monate der Paarung, Brut- und Kinderaufzucht wird der Schwanenmann in der freien Natur jeden Quadratzentimeter seines Reviers mit aller Kraft verteidigen. Nach innen der liebende Vater, nach außen der wütende Krieger. Geht es doch um die Nahrungsgrundlage für die bis zu 8 Vogelkinder, die das geduldige Paar erwartet. Doch zunächst beginnt ein Liebestanz, der unzählige Dichter inspiriert hat und den Schwan zum Symbol der Liebe werden ließ.
Mehrmals täglich paaren sich die künftigen Schwaneneltern und stimmen sich mit einer Folge ritualisierter Bewegungen aufeinander ein. Mit gesträubtem Gefieder ziehen sie sich an eine ruhige Stelle des Reviers zurück und führen nun, eng aneinander geschmiegt, minutenlang einen eigenartigen Tanz auf, bei dem sie abwechselnd die Hälse tief ins Wasser eintauchen, bis die Bewegungen völlig harmonisieren. Anschließendes Wasserspritzen ist dann das Zeichen für den Beginn der Paarung, die immer das Männchen durch eine Überkreuzung der Hälse einleitet. Weicht die Schwänin nicht aus, steigt der Schwanenmann auf das Weibchen und hält sich mit seinem Schnabel im Halsgefieder seiner Auserwählten fest. Wenige Sekunden nach der Begattung steigt das Paar mit rudernden Schwimmbewegungen aus dem Wasser, schmiegt sich Brust an Brust aneinander und wendet synchron die Hälse. Jeder, der davon einmal Zeuge werden konnte, ist von der Romantik dieser Szene berührt, glaubt der Biologe Reichholf.
Hinzu kommt beim Schwan, dass bei der Balz des Paares, die beiden sind aneinander zugeneigt, sie eine Herzform bilden, mit den beiden roten Schnäbeln in der Mitte abgesenkt und den geschwungenen Hälsen außen herum, weil sie dann Brust an Brust schwimmen, sich zum Herz schließen. Und das rührt sehr viele Menschen sofort und führt dazu, dass die Schwäne also ganz besonders in dieser Richtung geschätzt werden. Und wenn dann das Männchen seine Frau und seine Kinder auch noch mit hochgestellten Flügeln gegen alles und schier übermächtige Feinde verteidigt, dann wird diese äußerliche Schönheit auch noch mit Edelmut, mit Ritterlichkeit in Verbindung gebracht und der Mythos Schwan ist komplett.
Kein Wunder, dass bei den alten Griechen und Germanen Schwäne den Himmelswagen der Liebesgöttinnen Venus, Aphrodite und Freia zogen. Die Walküren, Symbol der frei liebenden Frau, flogen in Schwanenfedern übers Land. Richard Wagners Schwanenritter Lohengrin ließ seinen Nachen von einem Schwan übers Wasser zur Geliebten ziehen. Und Göttervater Zeus näherte sich der mythischen Leda als Schwanenmann. Die sodomistische Überrumpelung galt in der bildenden Kunst des Mittelalters als ein Urbild von Wonne, Eros und Ekstase und Fruchtbarkeit.
Auch die Volkssage der Insel Rügen, nach der nicht der Storch, sondern der Schwan die Kinder bringt, gehört hierhin. Die großen Granitblöcke, die an der Küste von Jasmund verstreut an der Ostsee liegen, wurden von den Menschen Schwansteine genannt, weil in ihnen verschlossen die kleinen Kinder vermutet wurden. Vielleicht sind diese Metaphern entstanden, weil die ins Wasser gebauten Schwanennester manchmal regelrecht Burgen ähneln.
Das Weibchen baut das Nest und baut es so kräftig auf, dass es in der Regel so 30 bis 50 Zentimeter über den Wasserspiegel hochragt, also gleichsam eine kleine schwimmende Insel geworden ist, die die jungen Schwäne auch trocken und sicher hält, wenn der Wasserspiegel schwankt.
Dann legt die Schwanenfrau 4 bis 8 große, mindestens 300 Gramm schwere Eier in das rund 2 Quadratmeter große Nest, das sie dann, mit gelegentlicher Unterstützung ihres Partners, genau 32 Tage lang bebrütet. Die alle halbe Stunde gewendeten Eier sind selbst ein Wunder der Natur. Die Schale ist hart genug, um sie gegen Schläge abzufedern und gegen Temperaturunterschiede zu isolieren, aber so porös, dass ein Luftaustausch stattfinden kann.
Am Ende der Brut schlüpfen die Küken innerhalb weniger Stunden. Sie synchronisieren diesen Kraftakt untereinander durch Pieptöne. Mit dem sogenannten Eizahn, einer harten und scharfen Verlängerung des Schnabels, die sie dann bald verlieren, schneiden die Küken Ritzen in die zu klein gewordene Eischale, stemmen sich gegen die Eihülle, drücken ein Loch hinein und beginnen so ihr Kükenleben. Die Kleinen können sofort selbstständig schwimmen und fressen. Wenn die Kraft der Babys nachlässt, bietet sich der Schwanenvater an, die Küken aus seinem Rücken unter den mächtigen Schwingen zum Nest zurückzubringen. Innerhalb weniger Wochen werden aus den empfindlichen Federknäueln kleine Schwäne, die sogenannten hässlichen Entlein. Das gleichnamige Märchen, in dem ein Schwan bei einfachen Enten aufwächst, hat durchaus biologische Grundlagen, sagt Josef Reichholf.
Erstens gibt es den Fall sehr häufig bei Entenvögeln, dass in ein falsches Nest Eier gelegt werden. Also dann bei den Jungen, die ja Nestflüchter sind, also nicht speziell versorgt werden müssen, falsche Junge mit herumschwimmen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die Schwanenjungen ja grau sind, also eher schmutzig aussehen und sich dann im Laufe des ersten oder des zweiten Lebensjahres dann vollends ummausern zu dieser blendend weißen Schönheit des erwachsenen Schwans.
Erst ganz zum Schluss der Jugend wachsen die mächtigen Schwingen. Und es soll bis in den Sommer zur ersten Mauser dauern, bis der Schwan sein leuchtend weißes Federkleid bekommt, wofür er in zahlreichen Mythen als Bote des Lichts verehrt wird. Dabei enthalten die Federn überhaupt keine weißen Farbpigmente, sondern leuchten durch die in den Federkielen eingeschlossene Luft, in denen sich das Licht bricht.
Doch in der Fantasie des Menschen ist das weiße Tier mit Reinheit und Perfektion belegt. So wie die weiße Taube für Frieden und den Heiligen Geist herhalten muss und die schwarze Katze Unglück bringt, ergeht es auch dem Schwan. Und damit nicht genug. Die Mythen der Welt haben das Weiße auch mit dem Weisen verbunden, sagt die Tübinger Mythenforscherin Vera Zingsem. Allen voran die alten Germanen.
Die Farbe Weiß hängt ganz klar mit dem Weisen zusammen. Auch das weiße Haar ist natürlich auch etwas für die Weisheit. Und so heißen Walküren ja auch Allweiß, das heißt eigentlich die Allwissende oder die Allweise. Schneewittchen war ja eine Walküre, hieß ja Schwanwitt. Wenn ich sage, mir schwant etwas oder mir wachsen Schwanfedern, dann heißt das, ich kriege dieselbe Weisheit wie ein Schwan. Ich werde sozusagen schwanenweise.
Wenn Menschen etwas schwant, so weiß der Volksmund, dann flüstert ihnen die Intuition zu, dass bald etwas passieren wird. Die alten Griechen hielten den Schwan gar für ein prophetisches Tier, dem Apoll die Gabe der Weissagung geschenkt hatte. Die Schamanen Lapplands schworen gern beim Schwan, und in Turkestan gehörte die Schwanenfeder zum Zaubern, wie hierzulande der Zauberstab. Alles Metaphern für einen Vogel zwischen den Welten, tiefgründig und hochfliegend.
Anfang Oktober, wenn die ersten Nachtfröste das Land überziehen, wird bei den Schwänen der Zugtrieb wach. Spätestens bis dahin muss sich der junge Nachwuchs Reserven angefressen haben, um den manchmal tausenden Kilometern Flugstrecke bis ans Schwarze Meer gewachsen zu sein. Es ist die Zeit des Fliegenlernens, für das sich die Familie sammelt, sich mit leisen Kontaktrufen verständigt und wie auf ein Kommando mit energischem Antritt über das Wasser läuft, bis sie mit kraftvollen Flügelschlägen abheben. Die Flügelspannweite von bis zu 2,5 Metern ist dabei dringend notwendig, sagt der Biologe Josef Reichholf.
Die Schwäne sind ja große Wasservögel, sehr große sogar, und zwar durchaus in diesem Sinne sehr groß, als sie an der äußersten Grenze der Flugfähigkeit angelangen können mit Entwicklung ihrer Körpermasse. Also ein großes Höckerschwan-Männchen hat dann mit fast 20 Kilogramm Gewicht echte Startschwierigkeiten, um vom Wasser überhaupt noch abheben zu können.
Weshalb es in warmen Wintern viele Schwäne bevorzugen, nicht weit zu ziehen, sondern sich in geeigneten Gewässern in großen Schwärmen zusammenzufinden, die manchmal 1000 Tiere und mehr umfassen können.
Und genau dort sind sie nicht immer willkommen, denn der König der Seen hat Feinde. Angler fühlen sich von den großen Vögeln in ihrem Hobby meist belästigt. Jäger lauern den Tieren auf, die nach deutschem Jagdrecht geschossen werden dürfen. Und die Begradigung und Uferbefestigung der Gewässer, verlorene Angelhaken, stickstoffhaltige Abwässer aus der Landwirtschaft, chemische Industriegifte, die technische Überbauung der Flüsse hat dazu geführt, dass Schwäne immer öfter in Not kommen. So sehr, dass sich überall im Land Schwanenschutzkomitees gründen, wo sich auch Naturschützerinnen wie Carmen Weitzel engagieren.
Wir haben also abgerostete Blechdosen, wo teilweise durch die Trinköffnungen der untere Teil des Schnabels und die Zunge der Schwäne durchgezogen sind, durch Aufgründeln. Und da verletzen die Tiere sich auch gravierend dran. Da sind also Brücken über die Gewässer gezogen. Wenn die Tiere fliegen, die haben teilweise eine Fluggeschwindigkeit von 50 Kilometern drauf, haben ihre Augen seitlich angeordnet, die sehen ein Hindernis erst unmittelbar, wenn es vor ihnen ist. Die sehen diese Stangen nicht, fliegen da rein, brechen sich die Gliedmaßen.
Es scheint, als würde es die moderne Zeit dem mythischen Göttervogel alles andere als leicht machen. Und als wäre der Bote des Lichts auf unsere Hilfe angewiesen. Nun, wo Wasserpflanzen wegen Umweltschutz bedingt weniger Phosphaten im Wasser knapp sind Gute Nistplätze wegen Flurbereinigungen, Flussbegradigungen und trockengelegter Moorseen selten werden und im Winter tausende junger Schwäne schlicht verhungern. Da wird der Vogel, dessen ganzes Leben von der Kindheit als hässliches Entlein über die Balz, Brut und Paarung bis hin zum Gründeln und Fliegen Stoff für Mythen und Legenden bot, letztlich auch zum drohenden Symbol des Todes der Natur angesichts eines zu viels an Zivilisation.
Schwäne können nicht singen. Doch bei den Ägyptern war das Bild des Schwans die Hieroglyphe für Musik. In der Antike galt er als Begleiter von Erato, der Muse der Musik. Vielleicht verwechselten die Vorfahren die Melodielinien des kleineren und selteneren Singschwans mit dem Krächzen und Trompeten des Höckerschwans. Trotzdem bildete sich über Jahrtausende die Mär vom Schwanengesang, den der weiße Vogel am Ende seines Lebens klagend anstimmt. Alles Humbug, sagt die Biologie. Schwäne und ihr Leben sind das eine, Schwäne im Reich der menschlichen Fantasie etwas ganz anderes. Dem Vogel selbst war es sicherlich egal, was ihm die Kulturgeschichte alles andichtete. Und doch hinterließ uns die menschliche Liebe zu den Boten des Lichts ungezählte, letzte Werke großer Komponisten, die am Rand des Lebens ihren eigenen Schwanengesang vertonten. Dem Vogel sei es gedankt.
Sie hörten Schwäne in Natur und Mythos, Boten des Lichts von Geseko von Lübcke. Regie Frank Halbach. Technik Birgit Vetter. Es sprachen Armin Berger und Christiane Rosbach. Eine Sendung von Radio Wissen.